Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, Folge 644, heute mit einer kleinen Dreierrunde. Ich habe den Daniel dabei und als Special Guest ist heute Moses Grohe dabei vom G-Magazin. Guten Morgen, Moses.
Hallo, Manu.
Du warst noch nicht da, ich habe jetzt schon kurz gesagt, von welchem Magazin du bist, aber stell dich doch mal kurz selber vor, was du sonst so machst und was du da machst vor allem.
Ja, das mache ich doch gerne. Ich bin der Chefredakteur beim G-Magazin und mache da aktuell die iPad-Ausgabe, die unter dem Titel G-Display läuft, und auch das Printmagazin, was es weiterhin gibt, zwar nicht so regelmäßig wie früher, aber doch so ungefähr alle 3 Monate, und was weiterhin unter dem Namen G läuft. Aktuell haben wir gerade G-Display 11 und G-Magazin 68 draußen. Am Kiosk, im App Store, auch für Android gibt es inzwischen endlich nach vielem Geschrei eine Version. Genau, der Running Gag. Ja, die ist draußen mit einem Wii U Special, einer Tetris-Kunststrecke, ein paar Spielen drin und so weiter.
Ja. Ich nehme jetzt mal die Stimme des gemeinen Hörers an und sage, VG, die gibt's wieder?
Ja, das höre ich auch tatsächlich häufiger. Und wundere mich auch manchmal. Wobei man natürlich immer sagen muss, das ist echt so ein bisschen schlecht kommuniziert worden. Aber eigentlich gab es sogar die gedruckte G die ganze Zeit durch. Es hieß ja mal, wir würden nur auf dem iPad weitermachen. Mhm. Aber das hat sich schnell rausgestellt, dass das eigentlich gar nicht so richtig funktioniert. Und dann sind wir auf dem, wir machen aus 3 Apps, also alle 3 Monate, eine Printausgabe. Mhm. Das ist dieses Jahr auch alles so ein bisschen ins Holpern und Stocken gekommen, ist das mit den einmal im Monat eine App und alle 3 Monate ein Printmagazin nicht wirklich in diesem Rhythmus durchgehalten werden konnte. Aber wie gesagt, aktuell ist Print und digital sogar für Android draußen. Und ja, so sieht das aus.
Ja, also so von der Außensicht kann ich nur sagen, dass man eben nie genau wusste, wann kommt denn jetzt was. Also die Kommunikation war ja wirklich so, dass man dachte, okay, es wird nur noch iPad beziehungsweise nur noch digital. Und dann gab es doch wieder ein Sonderheft und dann gab es noch eins und auf einmal war es dann doch immer wieder am Kiosk. Und ich war ehrlich gesagt verwirrt, welche Inhalte sind denn jetzt gedoppelt und welche sind unique. Also wenn ich beides kaufe, habe ich es doppelt, verstehe ich das richtig?
Offline und Print. Ganz kurz noch, selbst aus der Innensicht, die ich ja nun habe da, sogar ich wusste teilweise nicht, wann denn was für eine Ausgabe erscheint und wie oft und so weiter. Also deswegen sage ich auch, es ist alles so ein bisschen ins Stocken geraten. Es ist für so einen kleinen Verlag einfach schwierig im Moment, sowohl mit einem Print-Objekt als auch mit einem digitalen Objekt. Hm. Zumal, wenn es so spitz ist, zu überleben oder gut über die Runden zu kommen. Deswegen gab es da halt diese Unregelmäßigkeiten. Zu den Inhalten war eigentlich der Plan, alle 3 Monate eine Printausgabe zu machen und so ein sozusagen ein Best-of der App zu machen. Mhm. Das hat im ersten Jahr eigentlich auch so ganz gut hingehauen, sodass wir da auch, also dass in der Printausgabe nie alle Inhalte drin waren, die es auch im digitalen Magazin gab. In diesem Jahr war es dann immer eher so, dass wir eigentlich immer parallel Print und digital rausgebracht haben und dass die relativ gleich waren vom Inhalt. Wir haben halt darauf verzichtet, in der Printausgabe allzu viele iPad-spezifische Sachen zu machen. Also wir haben eine Rubrik Zweite Chance, wo wir so Remakes von tollen Spielen fürs iPad vorstellen. Die haben wir dann halt da rausgelassen. Das ist eine schöne Seite in der digitalen Ausgabe, aber in der Printausgabe relativ witzlos. Die hatte auch so ein bisschen so interaktive Funktionalität, die sich im Print gar nicht abbilden ließ.
Hm. Darf ich dann mal eine Frage zum Format stellen der Print-Ausgabe? Also jetzt zum tatsächlichen Format. Also wenn ich mich an dieser Stelle mal einmischen darf, der Manu hat mir ja nicht mal einen guten Morgen gegönnt. deswegen an dieser Stelle guten Morgen, liebe Hörer. Und zwar, also ich habe jetzt auch ein bisschen Erfahrung so mit Print und da sagt man ja eigentlich immer vom Cover, das, was je weiter das oben steht, desto wichtiger ist das. Das wird gelesen oben und je weiter es runtergeht auf dem Cover, desto unwichtiger wird das, weil das, wenn das im Kiosk steht, dann steht das oft in so Regalen drin, wo die untere, sagen wir mal so, das untere Viertel dann sowieso verdeckt ist, weil da eine andere Zeitschrift davor steht, weil da so eine kleine Halterung davor steht. Und jetzt ist mir bei der G, also bei der gedruckten Version, aufgefallen, dass ihr ja de facto durch dieses längere, kleinere Format im Prinzip ja nur den unteren Teil habt des Covers. Also
wir müssen uns da gar keine Gedanken drüber machen, weil unsere Zeitung komplett hinter den anderen verschwindet.
Achso, okay. Ja. So kann man es natürlich auch dann. argumentiert. Also, aber ich habe tatsächlich bei uns im Kiosk, im Bahnhofskiosk, steht die teilweise, muss man die suchen, weil die nicht sichtbar ist, weil die hinter so einem kleinen, hinter so einer kleinen Halterung verschwindet, weil die genau da reinrutscht.
Klar. Ich habe gerade gestern hier bei uns im Einkaufszentrum in einem kleinen Kiosk, die habe ich sie gesehen und dachte, wow, hier haben sie die G, und habe sie so richtig so ein bisschen schräg hingestellt, damit sie hinter den anderen Magazinen so rausguckt. Ja, das ist natürlich aus verkäuferischer Sicht ziemlich unglücklich. Man könnte, wenn man sich das leisten könnte, natürlich so extra Plastikdisplays den Händlern zur Verfügung stellen, dass das vorne ans Regal rangeklemmt wird, wie es das für diese handtaschengroßen Frauenzeitungen auch teilweise gibt. Ja, aber das ist natürlich wahnsinnig teuer, das können wir uns nicht leisten. Es ist aus einer Not heraus entstanden, dieses Format. Es war ja der Plan, nur noch auf dem iPad zu publizieren. Dann hat sich der Verlag entschieden oder gemerkt, oh, wir müssen aber doch eine Printausgabe machen, das funktioniert sonst nicht. Da haben wir dann als völlig dezimiertes Team gesagt, ja, wir können aber nicht zwei so eine großen Projekte, völlig unterschiedliche Hefte parallel machen, das geht einfach nicht. Haben lange rum überlegt und irgendwann war ich mit meinem Verlagsleiter beim Kaffee trinken und wir wollten gerade auf oder standen gerade auf und sagten, gut, denken wir nochmal ein Wochenende drüber nach. Und dann zack, meinte ich, hey, wir drucken einfach die App. Und das war dann so eine beknackte Idee irgendwie, dass wir gesagt haben, irgendwie ist das Einzige, was funktionieren kann. Und natürlich sagen viele Leute jetzt, steht nur noch die Hälfte drin, mir hat es früher besser gefallen. Ich meine, klar, früher war eh immer alles besser.
Natürlich.
Wir haben aber auch von vielen Leuten gehört, sie finden das witzig. Also witzig ist es allemal irgendwie. Also wir haben denen natürlich jetzt auch nicht allen erzählt, dass wir die App gedruckt haben und dass das aus der Not heraus entstanden ist. Wir haben auch positives Feedback bekommen. Es ist halt ein ungewöhnliches Format und am Kiosk, ganz klar, da geht es einfach unter, ganz klar.
Nee, also das Format selber, finde ich, mag ich sogar sehr gern. Also weil das gerade sowas ist, was man dann irgendwie schnell leicht in die Tasche stecken kann und so eine große,
die man. Aha, du bezahlst also nicht im Kiosk.
Ich habe eine Handtasche dabei.
Wie bitte?
Du bezahlst also nicht am Kiosk.
Jetzt reden wir beide durcheinander. Ich beantworte es mal der Reihe nach. Also ich bezahle am Kiosk und stecke es dann in meine Umhängetasche, nenne ich es mal. Also meine, ich habe keine Man's Purse, falls das die
sehr Frage schön gewesen wäre. Eine Antwort, beide Fragen beantwortet.
Genau. Das ist ein Profi. Und
Zum Lesen ist es super. Ich meinte jetzt nur so aus rein vermarktungstechnischer Sicht eben am Kiosk, aber das hast du ja sehr gut beantwortet, dass es natürlich ein Problem ist, weil neues Format bedeutet auch, oder zweites Format bedeutet neues Layout, dann muss alles wieder gelesen werden, weil wenn man was vom Layout dann umändert, dann verschieben sich auch wieder Zeilen und Umschläge und
Ja, das habe ich jetzt so einfach gesagt. Mein Artdirektor wird mich wahrscheinlich auch morgen direkt steinigen, weil natürlich drucken wir nicht die App, sondern genau was du gerade schon sagst, auch, also weil 1:1 funktioniert es einfach nicht. Das haben wir beim ersten Mal gemacht und dann war die Schrift halt echt so kinderbuchmäßig groß und das wäre zwar weniger Arbeit gewesen, aber da haben wir gesagt, nee, das wollen wir so aber dann doch nicht machen und deswegen fassen wir tatsächlich auch diese Layouts, auch wenn sie sehr ähnlich sind, alle nochmal an und müssen auch tatsächlich zweimal eine Lito machen. Also einmal eine digitale und einmal fürs Print, weil sich natürlich die Absätze und alles, das verrutscht natürlich schon nochmal und wir wollen ja dann trotzdem, dass es schön aussieht. Also es macht schon leider noch mehr Arbeit, als man sich das wünschen würde, aber ganz aus einem Guss kann man es einfach nicht machen, das geht nicht.
Gut, dann starten wir an dieser Stelle einen Guerilla-Aufruf an alle Hörer am Kiosk, am Bahnhof, die App befreien, das Heft befreien und das nach Heft vorne legen.
Ja, genau, sehr gut, das sollen wir alle machen.
Gut. Vor die ganzen Bildzeitungen, die da stehen. Die am besten gleich alle wegreißen und
die direkt anzünden im Kiosk. Die
anzünden und stattdessen G reinstellen.
So, wir wollen aber natürlich auch über ein ähnlich brutales Spiel, wie wir dieses Szenario jetzt geschildert haben, reden. Und zwar haben wir Moses eingeladen, weil er Far Cry 3 gespielt hat. Und ob er begeistert ist, wird er uns jetzt dann bald erzählen. Wir haben es alle drei gespielt.
Ja, ich habe sogar sehr lange gespielt. Also ich näher mich jetzt den 20 Spielstunden. Muss sagen, ich bin noch gar nicht mit der Story durch, weil man kann da so viel Zeit verschwenden, will ich nicht sagen, aber durchaus aufbringen mit ganz viel Nebenzeugs und
Kräuter sammeln. Ja, frag doch mal kurz zusammen, was Far Cry 3 überhaupt ist, Daniel.
Far Cry 3 ist ein Open-World-Shooter, Punkt. Damit kann man es eigentlich erklären. Also wer Far Cry 1 und 2 gespielt hat, besonders im zweiten war ja sehr, sehr Open World, also das heißt, das ist eine große Welt. Du hast jetzt nicht diese Schlauchlevels, wie du sie bei anderen Shootern wie Call of Duty, wo es ja wirklich extrem ist, wo man ja nur so einen ganz kleinen Bereich hat, in dem man so nach vorne laufen kann. Sondern man hat eigentlich eine große Karte. In dem Fall ist jetzt eine Insel, beziehungsweise zwei Inseln. Und da kann man erstmal de facto eigentlich machen, was man möchte. Man kann da frei rumlaufen, kann alles überall hingehen. Also jeden Punkt, der auf der Karte ist, kann man auch erreichen. Mhm. Genau, und dann ist so ein bisschen die Stories, die man landet da. Das ist so eine Urlaubsinsel irgendwo in der Südsee. Und man landet da mit so einer Gruppe von ja, Douchebags, Amerikanern nenne ich es jetzt mal. Also das ist so, sind so arrogante, reiche, junge Amerikaner, die da so einen Partyurlaub machen wollen mit ganz viel Drogen, Alkohol und Sport und Fun und so. Und die werden da entführt und von da an nehmen die dramatischen Ereignisse ihren Lauf. Was kann man noch dazu sagen? Oder Moses, erzähl du doch mal irgendwie was zum ganzen Kartensystem oder was es besonders macht.
Schöne Zusammenfassung auf jeden Fall. Ja, also ich habe es gestern Abend, ich glaube 5:05 oder so, war ich durch. Habe euch ja noch Bescheid gesagt, dass ich gerade in den Abspann schaue.
Und dann stehst du so früh auf für uns, super.
Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich jetzt auf der Uhr hatte, aber ich glaube, es waren tatsächlich noch keine 20. Ich habe nämlich jetzt nicht alles immer direkt gemacht, sondern habe auch mal ein Outpost, so kleine Piratenlager, nicht befreit und so weiter. Zu der Karte. Man sieht am Anfang gar nicht alles von dieser Insel, sondern das ist alles so, ja, ich weiß nicht, also so gestört irgendwie. Ja, genau, das Signal ist irgendwie gestört. Und man kann da so Türme besteigen und den Störsender entfernen. Und dann wird ein Teil der Karte sichtbar und dann sieht man auch spezielle Orte und was für Tiere wo rumlaufen, wo ein Auto steht und sowas. Das sollte man immer, wenn man in ein neues Gebiet vorrückt, eigentlich immer als erstes machen.
Und das ist nicht der einzige Punkt, der an Assassin's Creed erinnert, ja.
Genau, würde ich auch sagen, kennt man aus Assassin's Creed. Macht aber trotzdem wahnsinnig viel Spaß. Es ist ganz lustig. Es gibt, glaube ich, 18 Türme. Und man muss da zwar immer hoch und eigentlich dann oben immer nur X gedrückt halten, damit er die Klappe aufmacht und diesen Störsender raus holt. Da gibt es dann immer so ein geiles Geräusch, da habe ich mich immer schon tierisch drauf gefreut. Aber man klettert halt nicht einfach immer nur straight die Leiter hoch oder die Treppe, sondern es wird zunehmend mit jedem Turm irgendwie vertrackter und schwieriger, überhaupt da hochzukommen. Mich hat es immer so ein bisschen an Mirror's Edge.
Ja, aber es hat leider nur daran erinnert, fand ich. Also die Mechanik funktioniert nicht so richtig gut, oder? Weil es ist halt so typisch First-Person-Shooter, man ist eigentlich nur eine schwebende Kamera. Und im Vergleich zu Mirror's Edge hat man nicht so richtig immer das Gefühl, wenn man dann so Kletterpassagen hat. Es funktioniert schon meistens ganz gut, aber es gab dann schon so ein paar Türme, wo ich dann ordentlich geflucht habe, dass man irgendwie daneben hüpft.
Ja, wobei, also ich fand's eine ganz nette Herausforderung. Man musste ja über so ganz schmale Bretter balancieren, wobei, das habe ich auch gemerkt, das kommt einem immer nur so vor, als wäre das ein schmales Brett, da kann man auch einfach ganz normal rüberlaufen. Manchmal muss man in die Hocke gehen und dann gab's ja immer so Teile, wo Seile runterhängen. Da musste man dann ein Stück hochspringen, also auch einfach nur A drücken, musste man jetzt nicht wirklich selber was machen. Und dann später musst du aber teilweise wirklich ein Stück springen, um an dieses Seil zu kommen. Und da fand ich, ja, ach doch, da hatte es so eine Körperlichkeit. So, da war es nicht nur so diese Kamera, weil er dann teilweise auch nochmal ein Stück abgerutscht ist und sein Bein so raufgeschwungen hat, was man dann auch nicht nur die Hände, sondern sogar den Fuß mal gesehen hat. Und später waren dann auch teilweise so diese Traversen an der Seite schräg und so ein bisschen abgebrochen und so. Also da war dieses, was ja normalerweise in Spielen ist ja immer alles ganz gerade und man kann sich geradezu vorstellen, wie da irgendwelche Boxen eingezeichnet sind. Hm. Aber das fand ich ganz gut, dass das da so ein bisschen zerstört war.
Darf ich mal was zur Körperlichkeit sagen, Manu? Ja, weil das überrascht mich jetzt, dass du gerade diesen Aspekt irgendwie kritisierst oder ansprichst, weil ich habe es gerade bei Far Cry, hatte ich jetzt beim Dreier das Gefühl, da ist sehr viel Körperlichkeit, das klingt jetzt doof, aber ist da drin. Also das heißt, und es sind nur so Kleinigkeiten, wenn man irgendwie in ein Auto einsteigt, dann siehst du halt wirklich, wie er da so reinkrabbelt. Also du drückst nicht aussteigen und zack, im nächsten Moment stehst du einfach neben dem Auto, wie das bei manchen anderen Shootern ist, sondern du siehst halt wirklich, wie er dann irgendwie oben, wenn das so ein kleiner Buggy ist, dann greift er eben oben an diesen Überrollbügel und zieht sich so rein. Mhm. Und dann siehst du so mit Füßen, wie er über diesen kleinen Einstiegstürchen drüber steigt. Oder wenn er irgendwo runterfällt, dann siehst du halt, wie er mit den Armen und Beinen so ganz kurz rudert, wenn du irgendwie ins Wasser springst.
Das sollte auch an der Stelle gar keine Kritik an der Körperlichkeit sein, weil das war auch ein Punkt, der mir besonders gut gefallen hat. Es ist nur bei den Kletterpartien manchmal nicht so ganz einfach. Also es ist halt, aber eben für einen Shooter finde ich es sehr, sehr cool gemacht, dass es eigentlich nie diese Ego-Perspektive verlässt. Und auch wenn der Jason Brody wie unser, nee, so ähnlich, irgendwas Jason, gell?
Doch, Jason!
Jason, unser Protagonist, dann in irgendwelchen Höhlen unterwegs ist. Man stürzt ja im Grunde eigentlich immer alles danach ein, um möglichst schnell aus diesem Dungeon wieder rauszukommen.
Es brennt,
stürzt alles ein, genau. Und dann gibt es immer eine typische Fluchtsequenz und die sind auch immer sehr körperlich. Also wenn du dann irgendwie stürzt und fällst, du siehst halt immer direkt durch die Augen von Jason und das ist schon eine ganz cool gelöst, finde ich. Auf jeden Fall. Ja,
auch alleine beim Heilen, wenn er sich immer die Kugel aus dem Arm rauspult, mit dem Messer oder seine Hand wieder einrenkt und so, ne? Also man sieht ihn schon sehr irgendwie.
Ah, da habe ich beim ersten Mal auch so gemacht, als ich das erste Mal mir den Daumen selber wieder so in die richtige Position, weil der ist auch so komisch unangenehm verdreht und das schaut ganz schön, mir ging das.
Man gewöhnt sich aber dann dran irgendwie, ne?
Wie bitte?
Man gewöhnt sich dann irgendwie dran.
Kommt ganz schön oft vor.
Nee, bei mir eben nicht mehr, weil ich habe irgendwie dann mal diesen Skill gehabt, dass ich dann Kräuter jedes Mal verdoppelt haben, wenn ich die eingesammelt habe. Und dann hatte ich habe jetzt so viel Heilkräuter, dass ich irgendwie auch immer ganz viel Spritzen habe und eigentlich nie mehr in die Schwulität kam, dass ich da irgendwie das ohne Spritzen hätte heilen müssen. Also
kein Daumen mehr einrenken.
Aber gutes Stichwort, nämlich Sammeln und Skills. Es ist kein sehr typischer Shooter, also dieses Open-World-Shooten. Dieses Open-World-Shooting-Konzept ist schon wirklich sehr extrem. Also es gibt Story-Missionen, aber man kann eigentlich, wie du es vorhin angedeutet hast, machen, was man möchte. Das heißt, man kann Kräuter sammeln, man kann Tiere jagen und man kann einfach die Insel erforschen, sprich irgendwelche Camps aushebeln, man kann noch Seitenmissionen annehmen ohne Ende. Und diese Sammelei kann schon, wenn man da ein bisschen für anfällig ist, kann schon sehr ausarten. Man muss es zum Glück nicht, es ist rein optional, aber wenn man einigermaßen gut durchs Spiel kommen will, kommt man eigentlich nicht drum rum, ein paar dieser Sachen zu machen. Weil zum Beispiel eben diese Jagd hat den Grund, wenn man die Tierfelle einsammelt, kann man sich aus diesen Fellen neue Taschen und neue Rucksäcke nähen, um eben mehr Munition, mehr Waffen, mehr Granaten mitzunehmen und braucht man in den späteren Missionen dann durchaus.
Aber da hat mich das sehr genervt mit dem, ich weiß nicht, wie es bei euch ging mit dem Craften. Ich habe immer wieder vergessen, so, ach, was brauche ich denn noch? Und dann musste ich wieder in das Menü reingehen, musste die ganzen Sachen anklicken, also man muss wirklich dann reinklicken und dann sieht man, ah, okay, wenn ich den nächstgrößeren Munitionsgürtel haben will, brauche ich 3 Wildschweinfälle oder so. Und ich finde, das hätte man irgendwie übersichtlicher und einfacher machen können, dass man klarer erkennt, was kann ich noch gebrauchen zum Craften, mit was kann ich noch was basteln und welche Tierfälle kann ich auch bedenkenlos verkaufen.
Ja, das stimmt. Ich habe auch immer den halben Rucksack voll mit Tierfällen gehabt und die ich gar nicht mehr brauchte. Andererseits schöne Überraschung, wenn man dann irgendeine größere Tasche gemacht hat und die Fälle für die nächste Tasche schon dabei hatte, obwohl man noch gar nicht wusste, dass man die vielleicht mal braucht. Ist mir auch ein paar Mal passiert, dass ich gleich 2 oder 3 Taschen weitergehen konnte, einfach weil ich schon ein paar Komodo-Waran heute oder was auch immer dabei hatte. Ja. Fand ich ja immer so ein bisschen unangenehm, ne? Ehrlich gesagt, die Tiere abzuschießen. Also klar, um die Tasche zu kriegen, weil irgendwie mit einer Waffe das ganze Spiel zu machen, bringt ja keinen Spaß. Also da brauchte man schon den 2., 3. und 4. Slot möglichst schnell.
Ja.
Aber ansonsten so Hunde mit Messer abschlachten.
Das fand ich am besten. Das ist das Highlight des Spiels, diese blöden Köter abzuschlachten.
Ja, Leoparden jagen und so für eine Tasche, okay, aber danach, wenn es nicht sein musste, habe ich die auch immer gelassen, ehrlich gesagt.
Ich finde das sowieso, also ich muss dazu sagen, Far Cry 3 ist ein super Spiel und ein toller Shooter. Was mich aber nervt, ist, ich finde das ganze Finanz- und Warnsystem, das funktioniert überhaupt nicht. Also weil das ist alles so doof, weil man die Waffen kosten recht wenig. Viele Waffen kriegt man sogar geschenkt, wenn man einfach
eine gewisse... Ich habe, glaube ich, nie eine Waffe gekauft.
Ja, die Türme schalten die Waffen frei, genau.
So.
Ja,
genau. Und was brauche ich dann? Dann sammle ich, also man findet überall an jeder Ecke irgendwie Geld und Schätze und alles. Man kann aber mit dem Geld nichts kaufen. Nichts. Also, weil die Waffen kriegt man alle geschenkt. Und selbst wenn man sich eine kauft, kostet die nicht wirklich viel. Man weiß nicht, was man mit dem Geld machen soll.
Doch die Aufsätze halt, ne? Hier Nachtsichtgerät oder Red Dot Sight für den Sniper und den Sound Suppressor und so, die muss man ja kaufen.
Ja, aber das ist alles sehr billig.
Man braucht das Geld nicht wirklich.
Ja, also das ist alles sehr billig und schlecht balanciert, finde ich, weil
ja, das stimmt.
Gerade das ist ja immer so das, was einem beim Rollenspiel besonders antreibt. Dieses, wenn ich jetzt gut hier den Dungeon leer räume, dann habe ich so viel Geld und dann kann ich mir endlich das flammende Schwert kaufen und das macht dann richtig viel Schaden. So, und Waffen habe ich alle guten. Das heißt, ich habe überhaupt kein Interesse eigentlich irgendwie Geld zu sammeln. Das Einzige, was ich mit dem Geld machen kann, ist mir Karten kaufen, die mir zeigen, wo ich noch mehr Schätze finde, damit ich noch mehr Geld habe. So.
Ja, genau. Aber das ist eigentlich auch, finde ich, der größte Kritikpunkt an dem Spiel, dass es so ein bisschen überladen wirkt an der Stelle. Und die einzige Motivation, diese Dinge dann auch wirklich komplett aufzusammeln, sind eigentlich die Achievements, oder? Weil ja. So wirklich Spiel vorantreiben sind sie nicht. Also das Jagen hat mir jetzt eine Zeit lang Spaß gemacht, einfach weil diese Taschen zu kriegen, finde ich, ist schon eine Motivation, weil du dann ja, einfach wichtig, mehr mitnehmen ne? kannst, also, gerade für die Waffen ja. und so, ja. Und das Jagen, auch wenn du den Pfeil und Bogen freischaltest, das macht schon ordentlich Spaß, dadurch Gebälk dich zu robben und so einen Leopard zu erledigen, ist schon lustig. Die Kräuter aufsammeln brauchst du auch für diese Heiltränke und so weiter. Und dann hört es aber auch schon auf. Also ich werde einen Teufel tun, um da irgendwie 200 von diesen sinnlosen Statuen einzusammeln. Mhm. Und ich finde, es ist zwar ein Kritikpunkt am Spiel, aber man kann es ja auch einfach bleiben lassen. Man kann das Spiel also, ja genießen, wie man möchte. Und wer da Spaß dran hat, es gibt auch Leute, die 200 Tauben in GTA eingesammelt haben. Warum nicht?
Ja, ja absolut. Eben. Also ich wollte nur, ich mache es ja trotzdem. Ich kenne mich ja. Also ich will, das ist ja immer das Problem, dass bei mir solche Open-World-Mechanismen dann immer funktionieren. Ich mache es dann trotzdem, auch wenn ich es irgendwie doof finde. Aber sowas ärgert mich dann halt so. Was mich auch besonders ärgert, ich könnte mir die Haare ausreißen deswegen, warum kann ich keine Felle kaufen, wenn ich zum Beispiel keinen Bock auf das Jagen habe? Hm. Jeder blöde Händler kauft mir alle Felle ab, aber er verkauft keine. Also wenn ich zum Beispiel weiß, ich brauche jetzt aber noch zwei Leopardenfelle, um die nächstgrößere Munitionstasche freizuschalten, warum kann ich nicht, wenn ich genug Geld habe, einfach zwei Leopardenfelle kaufen?
Interessanter Punkt. Bin ich gar nicht drauf gekommen. Dann hätte man wenigstens eine vernünftige Verwendung für das ganze Geld, was man überall findet.
Genau.
Naja, gut,
dafür gab es zu wenig Taschen wahrscheinlich.
Ein Aspekt des Spiels komplett ausgehebelt, ne? Also das Jagen ist ja irgendwie auch wichtig, gerade auch, es gibt ja dann noch diese Spezialmissionen, wenn du einen von diesen Outposts da eingenommen hast, dann gibt es ja immer noch so Spezialjagdmissionen, wo du bestimmte Tiere mit bestimmten Waffen abschießen musst und dann die ganz großen Taschen kriegst du ja auch teilweise nur durch diese ganz besonderen Tiere.
Hm. Was auch schade ist, dass die Tiere nur spawnen in dem Moment, wo du diese Missionen annimmst. Das finde ich echt ein Kritikpunkt. Also man kann nicht einfach
Spezialtiere?
Ja. Du kannst nicht einfach lostigern, sozusagen, wortwörtlich, und irgendwie Sachen entdecken. Also die Insel auf eigene Faust zu entdecken, funktioniert nur bis zu einem bestimmten Punkt. Ja? Also ich meine, wenn du die Türme freischaltest, dann bekommst du gleich auf die Nase gebunden, welche versteckten Sachen es gibt. Also irgendwie so, es kommt da dann immer so eine Kamerafahrt, was ja einerseits ganz, ganz hilfreich ist, dass man da mal guckt. Aber so dieses richtige Erkundungsgefühl kam da nicht so richtig auf. Und diese seltenen Tiere, die kriegst du halt nur, wenn du die Mission angenommen hast. Aber das meine ich damit, es wirkt so ein bisschen, es gibt ganz viele Elemente in dem Spiel, die gut sind und toll funktionieren, aber manchmal fehlen so die Überschneidungen. Und jetzt die Frage, ist das, weil Ubisoft da so ein großes Team dahinter hat, dass jeder für sich so seine Elemente programmiert und die dann nicht so ineinander greifen?
Ja, das müssen wir dir dann direkt mal fragen. Ja. Meinst du echt, es gibt eine Gruppe, die macht die ganzen Relics und eine andere Gruppe, die macht die ganzen Tiere und dann macht jemand ganz woanders, macht die ganzen komischen Medizinmissionen, die fand ich ja ganz merkwürdig oder total, also davon habe ich echt wenige gemacht.
Du meinst diese mit dem Buggy, oder?
Ja, mit dem Buggy oder mit dem Trike oder so, wo man einfach an irgendwelchen, muss man die Medizin, eigentlich muss man nur geradeaus fahren, vielleicht zwei Kurven und dann kommt ein roter Marker und dann hat man es geschafft. Mhm.
Eben, und man sieht nicht mal, für wen die Medizin war. Und
ja,
und genau warum? So fühlt sich's an.
Irgendjemand Gutes daneben und so, aber ja, genau, ist total überflüssig. Auch diese Briefe von den alten Soldaten, das ist ja irgendwie, diese Insel hat ja so eine Weltkriegshistorie. Habe ich mir, glaube ich, keinen einzigen von durchgelesen.
Das ist ja besonders absurd, dass das irgendwie, weiß ich nicht wie viele, 60, 70 Jahre nach dem Krieg ist und da sitzen immer noch die Leichen von den japanischen Soldaten rum. Also das, ich weiß nicht, ob das so realistisch ist. Und ich war jetzt noch nie in der Südsee, vielleicht sitzen die da wirklich noch, weil das Klima die irgendwie konserviert, aber...
In dem Moment fühlt sich alles so ein bisschen zusammengewürfelt an. Egal, kommen wir wieder zu den guten Punkten zurück.
Ich glaube, wir müssen an der Stelle
vielleicht mal... Spiel, ne? Hat echt viel Spaß gemacht.
Ja, also, wir müssen an der Stelle mal betonen, dass vielleicht ein schlechtes Finanz- und Warnsystem ist ja für einen Shooter immer noch besser als gar kein Finanz- und Warnsystem. Also selbst wenn das vielleicht nicht hundertprozentig perfekt funktioniert, ist es immer noch cool, dass es drin ist und dass man die Möglichkeit hat, da so was zu machen, wenn einem das Spaß macht. Und ja, wenn wir schon mal den Moses da haben, der es ja durchgespielt hat, vielleicht kannst du, ohne jetzt irgendwie groß zu spoilern, mal so ein bisschen auf die Story eingehen. Was passiert da noch, was Spektakuläres am Ende, wo man sich freuen drauf kann?
Überhaupt erstmal über die Story. Also dafür, dass es ein Open-World-Spiel ist, wurde das Spiel ja in der PR vorher sehr immer als Story-Driven-Spiel angekündigt. Und alle Trailer, die man gesehen hat, gingen ja eigentlich nur um die Story.
Ja, das
stimmt. Erfüllt es die Erwartungen.
Gerade um den Vars, ne? Um den total verrückten Typen da. Ich muss sagen, ich bin von der Story so ein bisschen belanglos ist sie dann doch geblieben. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich zwischendurch dann doch auch viele andere Sachen gemacht habe und da die Story halt immer gar nicht weitergeht, sondern wenn man jetzt vielleicht wirklich straight alle Story-Missionen hintereinander spielt, vielleicht merkt man da mehr von dieser Entwicklung. Also es geht ja so ein bisschen darum, dass dieser Jason Brody eigentlich so ein völlig unbedarfter Junge da aus dem amerikanischen College ist oder so und er so mit der Zeit so einen Spaß daran kriegt, zu kämpfen und zu einem richtigen Krieger wird und alle umbringen will und so. Und das klingt manchmal auch so an und ich habe es ja halt vorher gelesen und deswegen wusste ich ja auch, dass das jetzt damit gemeint ist, dass er so darauf abgeht oder dass man ja auch selber so darauf abgeht. Aber insgesamt fand ich es jetzt nicht so richtig überzeugend. Es kommen am Ende, ja klar, ich weiß ja nicht, wie weit seid ihr, soll ich euch das Ende verraten?
Nein.
Da kommen schon noch ein paar Sachen, aber es gibt auch noch mal so eine ganz entscheidende Szene relativ am Ende. Da dachte ich vorher schon, alleine vom Titel der Mission her, oh Gott, was mache ich jetzt bloß? Hab mich dann halt für die eine Sache entschieden und ja, auch das war dann eigentlich relativ egal. Also war eine leichte Entscheidung zum einen. Ja, und dann bin ich ja am Ende, bleibe ich ja jetzt doch auf der Insel und mache noch alle anderen Sachen wahrscheinlich. Habt ihr diesen Verrückten? Ist der noch bei euch?
Welchen Verrückten meinst du jetzt?
Ja, der Verrückte, der uns gefangen Verrückten. Genommen hat. Der verrückte Bars.
Ach so, der. Also ich bin da schon über den Punkt hinaus, sage ich mal so.
Und ich wurde schon gespoilert, also ich habe schon gelesen. Ja.
Ah, okay. Also du hast schon gelesen, alles klar. So, also eigentlich viel zu früh, ne? Also das war eigentlich so fast noch mehr die Hauptfigur dieses Spiels.
Genau, das fand ich nämlich also gerade im, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, also gerade in der so bei Tests und sowas und in der Vorberichterstattung und alles hat man immer gelesen, oh, dieser Vars, das ist so ein toller Bösewicht und der ist so ein fieser Fiesling, wenn ich es mal so sagen darf. Ich fand den aber, der ist, wenn er auftaucht, ist der super. Also gerade die erste Szene, auch auf Deutsch, also der ist hervorragend synchronisiert auf Deutsch, muss man wirklich mal an dieser Stelle ein Lob aussprechen.
Bis auf das Wort Weißbrote, ja.
Ja, gut, da mussten sie halt ein paar kleine Übersetzungsböcke sind dann drin, die sind sehr lustig. Also zum Beispiel, wenn man irgendwie einen Outpost befreit hat und dann da wieder hinkommt, dann fragt er manchmal so, wer ist der Mann? Und dann habe ich mir immer gedacht, so, was soll das denn heißen? Und dann habe ich mir überlegt, ah klar, im Englischen sagt er immer so, hey, who's the man? So dieses, hey, du bist der Coole, alles klar, easy, gechillt. Und das funktioniert halt im Deutschen nicht, wenn du irgendwo hinkommst und dann fragt dich jemand so,
wo ist der Mann?
Und du denkst dir so, wo ist welcher Mann? Was,
ich finde auch leider, dass die Dialekte total, also dieses südliche, englisch angehauchte, diese Inselbewohner, die haben so einen super geilen Slang. Und der redet auch so mit so einer hohen Stimme, der war es richtig geil auf Englisch. Und man merkt halt auch, dass Motion Capturing total zu der Stimme und zu dem Schauspieler passt. Ja. Und also auf Deutsch redet er viel zu deutlich. Ja.
Das hat mich gestört, dass es überhaupt nicht lippensynchron ist. Das ist mir sonst nie so extrem aufgefallen. Mhm. Also ich war erstmal ganz enttäuscht, dass ich es auf Deutsch spielen musste. Also ich habe Xbox-Version gespielt, da ist die englische Sprachausgabe irgendwie nicht dabei. Doch, oder ich habe sie einfach nicht gefunden. Ich glaube, ist nicht dabei.
Doch, ist dabei. Ich spiele es auch auf der Xbox. Ist dabei.
Echt?
Mhm. Also ich spiele es auf der PS3, da muss man es einfach im Menü umstellen.
Genau, ja, aber ich habe es auf Englisch gestellt. Also alle Texte sind auf Englisch, aber die Sprachausgabe leider nicht.
Doch, doch.
Aber vielleicht lag es an meinem Spielstand, ich weiß nicht. Keine Ahnung.
Vielleicht nach dem Save.
Naja. Egal. War völlig okay. Die Piraten sagen immer schön, mein Schwanz brennt wie Hölle, warum krieg ich auch. Unglaublich. Also beim ersten Mal richtig lustig, aber ich glaube, den Spruch habe ich so oft gehört. Irre. Ja.
Aber ich wollte noch mal auf den Was
zurückkommen. Den Spruch kenne ich von Super Level übrigens. Der passiert.
Der ist, wenn er auftaucht, ist er ein grandioser Bösewicht. Also da geht einem wirklich ein Schauer über den Rücken. Aber ich finde, dafür, dass der so als großes, auch in meiner ganzen PR-Kampagne, als großer Antagonist aufgebaut wurde, hat der dann doch relativ wenig Screentime, wie man im Film sagen würde. Also der ist so am Anfang, ist der dann mal da, bedroht dich ein bisschen, dann ist er gut. Und dann taucht er aber irgendwie die nächsten, also bei mir zumindest die nächsten 10 Spielstunden überhaupt nicht mehr auf. Oder hört man dann immer noch, ja, da war's und so, aber man sieht ihn nicht mehr, man hat nichts mehr mit ihm zu tun. Und das fand ich dann doch ein bisschen blass für den Bösewicht. Also
eben, und wenn man ein paar Trailer geguckt hat, hat man alle seine guten Szenen schon gesehen, leider. Ja.
Ja.
Ja. Ja, fand ich auch ein bisschen schade, was die Mission hat. Das fängt bombastisch an, finde ich, auch die Story-Missionen. Und dann gibt es sehr viele so Fetch-Quests. Also man trifft dann irgendeinen so Typen, der will dann ein Schwert und dann rennt man irgendwie 5 Dungeons lang in irgendwelche Missionen lang in irgendwelche Dungeons und versucht irgendwie ein Schwert zu finden. Das sind dann so Streckmissionen, finde ich. Also macht dann trotzdem Spaß. Meinst und du ist trotzdem
den Dolch von der Citra oder?
Bitte?
Meinst du den Dolch von der Citra oder?
Ja, genau. Ja.
Ja.
Also es sind dann halt, man hat nicht, man wird das Gefühl nicht los, man spielt jetzt halt die Missionen, damit man irgendwie noch eine Mission mehr hat. Ja, man geht da halt irgendwie rein und dann wird man da hinterher und so. Naja.
Ja, das stimmt schon. Ja,
ich fand's auch.
Den Dolch braucht man ja wirklich dann für die Story, aber die hat sich wirklich ein bisschen gezogen, weil man musste halt vorher in 3, 4 Käfige, sag ich schon, Caves runter und dann noch ein Schiff und nie war dann dort der Dungeon, der Dolch wirklich und das hat sich wirklich ein bisschen gezogen, stimmt.
Ja, also und auch hier der Dennis, also dieser Bruder von der Stammeskönigin da, der ist ja auch eine ganz geile Figur eigentlich so, der hat ja auch gute Szenen so und ich finde, das funktioniert am Anfang auch, dass er einen so da reinholt, aber der wird ja dann mit der Zeit so, als die Königin da so ein bisschen auf den Jason steht, wird er ja auch so eifersüchtig. Ich weiß nicht, ob ihr diese Szene hattet schon, wo er so betrunken vor ihm steht und so, ja, so rumlallt und so. Ist ja seine Schwester eigentlich. Oder nee, ist gar nicht die Schwester von Vaas, aber der Dennis irgendwie bleibt dann am Ende doch auch ein bisschen blass. Und es gibt so eine Szene in der Höhle, wo der Jason mit seinen Freunden spricht und ihnen dann gesagt hat, ich glaube, das kann ich jetzt einfach mal sagen, er würde halt da bleiben. Seine Freundin tierisch anfängt zu heulen und so und dann sagt, steht da einfach, man soll wieder aus der Höhle rausgehen. So, klar, könnte man jetzt sagen, okay, man ist inzwischen schon so ein harter Hund, das interessiert einen gar nicht, man geht einfach weg. Man kann zurückgehen, die Freundin redet aber nicht mehr mit dir, aber es sind noch 2 Typen da, mit denen kann man noch mal reden. Und eigentlich eine total dramatische Szene, so, ey, der Typ bleibt jetzt hier und will Krieger sein. Und dann so, ey, komm, schlag ein und so, ja, Olli, wie geht's dir denn? Ja, klar. Und ey, weißt du was, ich bleib auch hier bei dem Drogendoktor und so, richtig geil. Nein, du musst nach Hause gehen, du musst doch meiner Mutter noch sagen und so weiter. Also, ja, so ein bisschen nicht so richtig stimmig dann am Ende. Ja. Aber ich glaube, es ist echt auch wahnsinnig schwierig, in so einem Spiel das richtig konsequent durchzuziehen, dass man die ganze Zeit gefangen ist in der Geschichte und trotzdem halt diese Freiheit in dieser Riese, die ist ja wirklich riesig, die Insel, was man da machen kann.
Das war auch mein Hauptproblem, was die Immersion angeht, um das schöne Wort mal wieder zu benutzen. Eben einerseits hat man diese Story-Missionen, die immer mehr Dramatik erzeugen wollen und andererseits ist es dann halt so, hier blinkt die Mission, dein Freund so und so ist noch in Gefangenschaft und die bringen den gleich um. Aber die
erstmal Kräuter pflücken.
Aber die lieben Piraten warten natürlich so lange bis mit dem Verschiffen, dass du gar keinen Zeitdruck spürst. Ja? Also es wäre ja durchaus auch machbar, dass man sagt, hier, die Story-Mission, in 10 Minuten geht das Schiff ab. Du kannst gerne noch irgendwie ein paar Kräuter pflücken, aber wenn du da nicht bist, dann geht's halt weiter. Dann hast du halt den Freund verloren. Also sowas fehlt mir irgendwie. Du kannst so lange Tiere jagen, Kräuter pflücken und irgendwie Türme besteigen, wie du Lust hast. Und erst wenn du willst, geht's halt weiter. Klar, das ist so ein typisches Problem bei Open-World-Spielen, aber das reißt mich so ein bisschen immer aus dieser Story-Geschichte dann raus.
Es gab manchmal gab's eine Mission, die hat direkt nach der abgeschlossenen angefangen. Mhm. Und wenn du dann zu weit weggegangen bist von deinem eigentlichen Ziel, dann hat er gesagt, hier, du musst jetzt aber zu deinem Story-Ziel gehen. Aber insgesamt hatte man eigentlich fast immer die Freiheit, auch einfach irgendeinen anderen Scheiß zu machen. Das
stimmt schon. Es gibt auch mal was mit Timer, also da hast du dann irgendwie.
Aber in der Mission, ja.
Ja, nur innerhalb der
Mission. Genau, da hast du dann irgendwie 4 Minuten Zeit, was zu erreichen. Wie formuliere ich das jetzt? Also, was zu erreichen, was dann weg wäre, wenn du es nicht
erreichst. Ja, klar, aber wenn du es nicht schaffst, hast du halt verloren und dann musst du halt wieder von vorne anfangen. Also, das gehört wirklich zur Mission dazu. Ja, aber ich meine, das erzeugt keinen Druck in dieser Open World. Aber das ist halt so diese eierlegende Wollmilchsau, die Far Cry 3 dann auch sein will. Ja, je nachdem, wie man vom Spielertypus an die Sache rangeht, können einen manche Sachen halt eher stören, aber man muss sie dann halt so für sich zurechtlegen, wie es einem selber passt, oder? Die Freiheit hat man ja immerhin.
Ja, ich dachte manchmal, sie hätten es vielleicht ein bisschen verzahnen können, so dieses wahnsinnig werden oder dieses so auf das Töten abgehen von dem Jason oder von uns Spielern halt. Er hat ja immer noch weiterhin die Tiere nicht abgeschlachtet, sondern gehäutet. Und da hat er immer noch gesagt, ekelhaft.
Genau.
Ekelhaft.
Selbst nach dem 100.
Auch als er schon der absolute Krieger und Derbe so, er hat gerade 20 Leute niedergemäht mit irgendeinem MG oder so. Dann häutet er den Tiger und sagt, wie eklig. Wenn er da auch mehr drauf abgegangen, ja, ich brauche noch eine Tasche oder keine Ahnung. Also vielleicht könnte man das auch noch besser machen. Aber insgesamt bin ich sehr zufrieden. Sehr zufrieden mit dem Spiel.
Also da hat Spec Ops The Line so ein paar Parallelen gehabt, die wirklich auch dann diese Reflexion auf den Spieler, auch auf den Charakter übertragen haben. Das fehlt hier so ein bisschen, ja. Und das wäre jetzt wirklich auch nicht schwer gewesen, wie du es gesagt hast, bei dem Häuten das anzupassen, je nachdem, wie viele man schon gehäutet hat und so. Ja. So Kleinigkeiten, ja.
Ja, das sagen wir jetzt so
leicht. Genau.
Das wäre doch einfach gewesen.
Aber das sind auch wirklich Sachen, die fallen einem nur auf, glaube ich, wenn man länger drüber redet und nachdenkt und schon viele Spiele gespielt hat. Ansonsten ist es, glaube ich, ein sehr rundes Action-Paket geworden.
Ja, ja, aber ja, da ist auch so eine kleine Parallele zum neuen Lara Croft, weil da sagen sie ja auch so, ja, die ist am Anfang so verletzlich und ist dann nicht so die Killermaschine und die ist dann total fertig, wenn sie jemanden töten muss. Und das haben sie ja irgendwie bei Far Cry auch gesagt. Und trotzdem ist es so, dass er irgendwie nach 10 Minuten zur Killermaschine mutiert. Also,
bei ihm geht das ganz schön schnell, das würde ich auch sagen.
Ja.
Also ich habe es das erste Mal gemerkt, als er zu den Grasfeldern geht mit dem Flammenwerfer und da so drauf abgeht. Super Szene auch. Boah, das ist echt eine Menge Gras hier. Und dann alles anzündet mit dem Flammenwerfer und da läuft geile Musik dazu irgendwie.
So Reggae-Dubstep, super.
Ja, so ich habe es nachgeguckt extra von Skrillex und irgendeinem Mali-Typen. Ganz geile Musik insgesamt, finde ich. Also der Anfang hier, Paper Planes von Mia.
Ja, super. In dem Moment war ich sofort überzeugt von dem Spiel.
Ja, dachte ich auch.
Wenn es mit Mia anfängt.
Die Antwort kommt später auch nochmal vor. I think you freaky. Echt super.
Ja, super Paket. Dieses ganze Gritty, dieses dreckige, schmutzige, ist dann aber halt nicht ganz zu Ende gedacht, gell? Es ist dann doch ein bisschen rund, so am Ende. Also so dieses, wie du es gesagt hast, so wahnsinnig werden und es hat sehr viele tolle Charaktere, also dieser Doktor, der dann irgendwie selber sich die ganzen Drogen reinwirft und was und solche Typen, die alle so ein bisschen kaputt sind, aber es greift nicht so richtig ineinander dann auch, was die Charaktere machen und wie sie handeln. Das fehlt mir manchmal so ein bisschen der noch ein bisschen mehr Mut, um da noch das schlussendliche, den letzten Stück Dreck zu werfen.
Wurde auch nur angedeutet irgendwie, dass der verrückte Doktor da den ganzen Piraten die Drogen verkauft oder halt zusammenmixt so. Der ist dann nach seinen paar Szenen auch erstmal ganz schön lange wieder nicht aufgetaucht. Ja. Also fand ich auch ein bisschen schade. Auf den hatte ich mich auch gefreut. Aber der war auch ganz gut, hat ein paar gute Auftritte, ein paar komische Tränke.
Also es gibt ganz viel Potenzial, aber es war dann halt kein, man möchte gern Tarantino sein, aber schafft es dann halt nicht in der letzten Konsequenz.
Aber es gut, ist dann ist halt Spiel. Doch nur Uwe Boll geworden, ja. nee, das ist jetzt zu hart so im Spiel, gebe ich selber zu. Also es ist, wie gesagt, ist ein trotzdem, trotz
aller Kritik. Nur Rodriguez.
Ist es trotzdem ein super Shooter geworden und ich werde den auch weiterhin spielen bis zum Ende, bis zum bitteren Ende, bis ich zum letzten Löwen erlegt habe und den letzten Turm erklommen.
Alle ausrotten?
Ja, alle.
Okay. Also, weil ich habe es ja nur gestern durchgespielt und ich habe mich dann entschieden, ja, ich bleibe jetzt hier auf der Insel und spiele noch weiter. Also, ich glaube nicht, dass ich alle von diesen Piratennestern da ausheben werde, aber ich würde doch auf jeden Fall noch ein bisschen da rumlaufen, weil auch dieses Rumlaufen und gerade das Anschleichen an die Piratennester, dann irgendwie in der Hocke an den Alarm ausmachen, dann wieder wegschleichen und ein paar mit einem Sniper rausnehmen oder halt von hinten mit so einem brutalen Takedown oder so, das hat mir schon extrem viel Spaß gemacht. Und wenn dann plötzlich noch irgendwie ein Leopard oder ein Tiger oder ein Bär irgendwie ankommt und alles über den Haufen wirft, was man sich da ausgedacht hat, das ist schon ganz großes Spiel, finde ich.
Ja, ich mag das auch sehr gern, dass es dir wirklich die Wahl gibt, wie du das spielst. Also, dass du kannst jetzt einfach in dieses Piratenlager reinstürmen, eine Granate werfen, den Tiger aus dem Käfig befreien und das totale Chaos auslösen. Oder du kannst halt wirklich so einen nach dem anderen, also fast schon so Splinter Cell oder jetzt Dishonored-mäßig, dass du wirklich einen nach dem anderen ausknippst und am Ende kriegst du ja dann auch die meisten Erfahrungspunkte tatsächlich, wenn du es schaffst, dass du nicht entdeckt wirst und keinen Alarm auslöst.
Genau, undetected. Ich dachte ein bisschen so eine Mischung aus Red Dead Redemption, Metal Gear Solid und The Beach insgesamt.
Ja, das beschreibt es ganz gut, ja.
Mist, hätten wir das mal vor einer halben Stunde gewusst, dann hätten wir uns die ganzen Podcast sparen können. Hätten wir einfach das kurz gesagt und fertig.
Gut, dann danke ich dir, Moses.
Ja, danke für die Einladung.
Jederzeit wieder. Man findet bestimmt auch was zu Far Cry in eurer aktuellen Ausgabe, um den Bogen wieder zu schließen.
Nein, das ist leider zu spät gekommen.
Dann in der nächsten. Die kommt wann?
Die kommt im Januar.
Wunderbar.
Kann man ja genau. Ein bisschen Weihnachtsgeld noch aufheben, dann für die nächste G schon.
Weil sie so teuer ist, ne?
Nein, so ein bisschen Taschengeld kann man ja dann machen. Ja.
Gut, Daniel, du wolltest noch an die nächste Runde Gewinnspiel erinnern.
Richtig, ja. Also erstmal an dieser Stelle vielen Dank, dass so viele Leute mitgemacht haben beim ersten Gewinnspiel. Wir starten in die zweite Runde. Machen wir wieder so wie letztes Mal, ne? Bis Sonntag hat man jetzt wieder Zeit.
Genau. Ich würde sagen, wir sammeln einfach jetzt mal Kommentare, oder? Nur direkt im Blog.
Direkt im Blog, ja, okay.
Unter dann diesem also Post.
Schreibt unter diesem Post einen Kommentar. Dann gibt's, wer das macht, hat die Chance, das zweite Ubisoft-Paket zu gewinnen. Was da drin ist, sieht man dann auch im Blog. Wir posten ein Foto.
Genau.
Das war's von meiner Seite.
Ja, letzte Worte, Moses?
Achso, ich wollte nur noch mal sagen, ja, alles gut. Klar, dann das war's.
Das war's.
Mehr fällt mir jetzt nicht mehr ein.
Gut, einen wunderschönen Morgen, Frühstück dann noch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao. Tschüss.